Wenn ich also jetzt das, was ich mache, zusammenfassen würde, könnte man das vielleicht ein Resteessen nennen. Hintergrund ist der, dass ich schon mal eine Predigt gehalten habe im alten Jahr und irgendwie während der Predigt merkte ich, man möchte auch noch zum Mittagessen kommen und habe dann also kurzerhand ein Ende gesucht und da ist noch was übrig geblieben. Das habe ich also jetzt zugrunde gelegt für die Worte. Aber wie das so ist, wenn man das Essen noch einmal so auffrischt, dann packt man noch ein bisschen was dazu. Also es ist nicht wirklich ein Rest. Was habe ich denn das letzte Mal behandelt? Ich hatte es damals das Mysterium der Sünde genannt. Und wie ist dieser Gedanke damals motiviert gewesen? Und es fing an, dass wir als Christen nicht nur einfach Menschen sind, die leben und den Naturgesetzen unterworfen sind und dem Zufall, sondern dass es etwas gibt, was wir als ganz Besonderes haben, nämlich Verheißungen. Einer dieser Verheißungen, es ist ganz interessant, ist auch im Umtext der Stelle, die Marco gelesen hat, nämlich der erste Petrusbrief am ersten Kapitel. Und er hat auch einen Gedanke schon angesprochen, der jetzt eigentlich mein Hauptgedanke sein wird. Ich komme darauf noch. Im ersten Petrusbrief heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu geboren, damit wir durch die Auferstehung Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung haben und das unzerstörbare, makellose und unvergängliche Erbe empfangen, das im Himmel für euch aufbewahrt wird. Es ist, sag ich einmal, ein eigentlich großer Gedanke, dass wir eine lebendige Hoffnung haben. Eine Hoffnung ist ein Ziel, eine Verheißung und diese besteht nicht darin, dass wir einen großen Garten in ein neues Land kommen, wo Milch und Honig fließt. Es wird als lebendige Hoffnung beschrieben, die ausdrücken soll, dass es etwas mit Leben zu tun hat. Und nicht im Existieren, sondern um das Leben. Das Leben bei Gott, was wirklich damit Lebensfülle, Lebensreichtum und den Inbegriff des Lebens ist. Und nicht allein dieses, es beschreibt, es ist eine lebendige Hoffnung und sie ist unzerstörbar. Wenn ich ein Haus geerbt habe, dann ist es so, dass irgendwann der Zahn der Zeit daran nagt, die Dachziegeln werden schlecht und der Dachstuhl leidet, im Keller gibt es Wassereinbrüche. Es ist ein unzerstörbares, ein makelloses, unvergängliches Erbe, das in den Himmeln für euch aufbewahrt ist. Es ist uns verheißen, aufbewahrt für uns. Und nun kommt es weiter, heißt es in dem Vers 5, Gottes Macht behütet euch durch den Glauben, damit ihr das Ziel erlangt, das am Ende der Zeit offenbar werden soll. Deshalb seid ihr voll Freude, obwohl ihr jetzt vielleicht eine kurze Zeit unter mancherlei Prüfung leiden müsst. Und jetzt kommen wir eben halt zu, ich sag mal, dem Paradoxon. Wie kann es sein, wenn es so große Verheißungen gibt, wenn es ein so großes Ziel gibt, in dem wir leben, dass es doch Probleme gibt. Probleme, die existenziell sind und dafür sorgen mögen, dass eine Gemeinde leidet oder sogar zerstört wird. Dass Menschen den Glauben verlieren und andere Wege gehen. Das war der Ausgangspunkt der letzten Predigt gewesen. Wir hatten gehört, dass dieses angekündigt war. Das Gleichnis vom Unkraut und dem Weizen sagt, dass es einen Einfluss des Bösen gibt, dass er nicht nur in der Welt sichtbar ist, sondern auch innerhalb der Gemeinde. Und wir fragen uns, wie konnte das sein? Es gibt viele Antworten auf diese Frage. Einer davon ist, dass es Wahrheiten gibt, die in der Bibel plötzlich verändert werden und die tiefgreifende Konsequenzen haben. Eine Wahrheit wird aus dem Kontext herausgenommen, wird ganz groß gemacht und dann plötzlich passt es nicht mehr und aus dem Medikament, was es eigentlich gewesen ist, wird ein Gift. Wenn ich Herztabletten nehme, eine Tablette, dann würde es mein Leben erhalten, nämlich 100, dann wäre ich am Sterben. Und bei Digitales sagte mein Hausarzt einmal, wenn Sie das machen, kann Ihnen keine Notaufnahme der Welt mehr retten. Ein Beispiel dafür finden wir im Römer 13, 17. Gehorcht euren Vorstehern und ordnet euch ihnen unter, denn sie wachen über euch und müssen Rechenschaft dafür ablegen. Sie sollen das mit Freude tun können und nicht mit Seufzen, denn das wäre zu eurem Schaden. Was aber passiert nun oder passierte in der Geschichte? Es entwickelte sich in dem Zusammenspiel zwischen Altem und Neuen Testament und in der Theologie, dass das Alte Testament wieder hochgehoben wurde und die neuen Aussagen des Neuen Testamentes kleiner gemacht wurden. Es entwickelte sich ein Klerus. Und dieser Klerus, diese geistliche Autorität schwebte über die Kirche und bestimmte ihr ganzes Dasein. Es wurden Reichtümer zusammengesammelt, die Menschen unter Schmerzen erarbeiten mussten, damit die Kirchen wunderbar und die Kardinäle kostbare Gewänder tragen konnten. Das Gegengewicht ist, wenn man das so will, was ausgeblendet wurde, schreibt Petrus im 1. Petrusbrief 5, sorgt als Hirten für die euch anvertraute Herde Gottes, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, wie Gottes will, auch nicht aus Gewinnsucht, sondern aus Neigung, damit seid nicht Beherrscher der Gemeinden, sondern Vorbilder der Herde. Ein anderer Punkt ist, dass gewisse Wahrheiten verloren gehen, ausgeblendet werden. Was meine ich damit? Ich hatte eine Arbeitskollegin, die hieß Drage Hoffmann. Joachim kennt sie möglicherweise, sie ging in die Pfingstgemeinde von Reinhard, der hier als Gast war. Stier wusste ich, dass er sie kannte. Und die wurde krank und sie hatte ein Glioblastom, ein Geschwulst im Gehirn. Und was ich nicht wusste, es ist eigentlich fast ein Todesurteil. Und so ist sie auch nach knapp einem Jahr gestorben. Was passiert, wenn eine Hirnzelle entartet? Dann passiert etwas, dass bei den Chromosomen etwas verloren geht, Gene verloren geht. Zum Beispiel vom Chromosom 17 oder dem Chromosom 10, wo ein ganzer Arm des Chromosoms verloren geht. Und dann verliert die Zelle ihre vollkommene Kontrolle, ihre Bindung in die Gemeinschaft der anderen Zellen. Sie wuchert und nicht allein das, sie nimmt überhaupt keine Rücksicht, reagiert nicht auf die Signale, die ihr von dem umliegenden Gewebe gegeben wird. Sie wächst und wächst und nicht einmal. Es ist so, dass es auf die anderen Krebszellen Rücksicht nimmt. Die werden einfach ignoriert und man findet darin sogenannte Nekrosen, Gewebsuntergänge in dem Tumor, weil es ohne irgendwelche Kontrolle wächst, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das Schlimme ist, so etwas gibt es auch in der Geschichte. Wir erleben, dass Menschen gesagt haben, sie sind etwas Besonderes. Adlige, wir sind von Gottes Gnaden. Und das hat zur Rechtfertigung dafür geführt, dass sie Schlösser, Villen, Reichtum angesammelt haben und das Volk in Not und Elend gelebt hat. Dass Hunger geherrscht hat und die Reichen sich die Privilegien noch herausgenommen haben, Rechte herausgenommen haben, die sie den anderen Bewohnern nicht zugebilligt haben. Und dabei geschah alles in dem Umfeld der christlichen Kirche. Da wurde vergessen, was Jakobus sagt. Ihr aber, ihr Reichen, weint nur laut und klagt über das Elend, das euch treffen wird. Euer Reichtum verfault und eure Kleider werden von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber verrostet. Ihr Rost wird als Zeuge gegen euch auftreten und euer Fleisch verzehren wie Feuer. In den letzten Tagen sammelt ihr Schätze. Aber der Lohn der Arbeiter, die eure Felder abgemäht haben, der Lohn, den ihr ihnen vorenthalten habt, schreit zum Himmel. Und die Klagerufe derer, die eure Ernte eingebracht haben, dringt zu den Ohren des Herrn der himmlischen Heerscharen. Ihr habt auf Erden ein üppiges und ausschweifendes Leben geführt und noch am Schlachttag habt ihr euer Herz gemästet. Das zeigen also die Gefahren, wie also so etwas zustande kommt. Dass man Dinge aus der Schrift, aus dem Kontext weglässt und dann daraus etwas vollkommen anderes macht und eine vollkommen andere Rechtfertigung. Ein weiterer Punkt ist, der eine Gefahr darstellt, dass fremdes Gedankengut in das Gedankengut unserer Verständnis von Gott Einzug hält. Ich hatte Arbeitskollegen, wir hatten einen Gebetspreis und er erzählte uns, dass er es für möglich hält und daran glaubt, dass es eine Reinkarnation gibt. Das heißt also, dass man mehrfach in das Leben wieder zurückkommt, wiedergeboren wird. Kann man ja erstmal im ersten Moment denken, naja, wenn das so seine Auffassung ist, so what? Doch dann denkt man darüber nach, was das heißt. Wo kommt denn das her, Reinkarnation? Das ist ein zentraler Begriff des Hinduismus. Und was sehen wir, was daraus wird? Es gibt in dem Hinduismus Klassen, Kasten genannt, von Menschen, die ganz unten sind, die in der Mitte sind und oben sind. Und eine Rechtfertigung, warum das so ist, ist eben halt die Reinkarnation. Das ist das Schicksal, dass man auserwählt wurde, als Armer oder als Reicher zu kommen. Aber es bedeutet auch, dass es eine Hoffnung gibt. Wenn ich jetzt arm bin, gibt es eine Hoffnung vielleicht, dass es mir in dem anderen Leben besser geht. Es führt aber dazu, dass man die Probleme eben halt nicht angeht, die existieren in der Gesellschaft, weil es eine Möglichkeit, eine Hoffnung gibt, dass es einen anderen Weg gibt, wo ich diese Probleme bewältigen kann. Wenn das im Glauben eine Rolle spielt, dann haben wir das Problem, dass jemand denken könnte, wenn ich auch jetzt irgendwie im Glauben scheitere, es gibt ja noch eine weitere Chance. Und spätestens hier ist der Knackpunkt. Hier wird es zu einer fürchterlichen Falle, wo Menschen möglicherweise ihre gesamte Existenz verlieren, weil sie nicht verstanden haben, dass es nur eine einzige Chance gibt. Was ich jetzt in diesem Leben nicht schaffe, nicht bewältigen, nicht an Problemen beseitigen kann, werde ich niemals mir beseitigen können. Ich habe nur diese Chance und keine andere. Und wenn ich in diesem Jetzt meine Beziehung zu Gott nicht in Ordnung bringt, dann wird sie in Ewigkeit nicht in Ordnung sein. Es gibt einen weiteren Punkt, neun Punkt, den ich mal den Selbstbetrug nenne. Ich bin in der letzten Predigt etwas schuldig geblieben, nämlich Ulrike las aus dem 1. Könige 13 die Geschichte eines Propheten, der von Juda nach Samarien gesandt wurde, und ich hatte behauptet, ich werde noch darauf zurückkommen. Heute will ich das tun. Der Prophet kam also von Gott gesandt nach Samarien. Es gab zwei Reiche, einmal Juda und einmal das andere Reich. Das Reich Juda wurde von Rehabeam, dem Sohn von Salomo, dem geführt, was Mose als Grundlage gegeben hatte. Da war der Tempel. Und das andere wurde geführt von Jerobeam, den Gott eigentlich zum König berufen hatte, um einen anderen Weg aufzuzeigen. Das Wesentliche ist, Rehabeam floh wegen Salomo nach Ägypten, kam zurück und vertraute Gott nicht mehr und schuf eine eigene Religion. Diese goldenen Kälber, die er aufstellen ließ, war eines davon in Bethel. Und er war gerade beim Opfer. Und Gott wollte an diesem Ort das Gericht verkündigen, schickte also den Propheten hin. Und er verkündigte Jerobeam, dass es alles hier zerstört werden würde. Und lange Rede, kurzer Sinn, wesentlicher Punkt war, der Prophet sollte sofort auf einen anderen Weg zurückkehren nach Juda, nichts essen und nichts trinken. Und da gab es einen anderen Propheten, der dort in Bethel lebte, und der hörte davon, ritt dem Propheten nach und motivierte ihn doch, mit zurückzukommen und mit ihm zu essen, und log ihm sogar vor, indem er sagt, ich bin auch ein Prophet und Gott hat es gefügt, gesagt, du sollst doch mitkommen. Das glaubte dieser Prophet, ging mit, und als er dort war, er ging durch den Propheten, der ihn angelogen hatte, tatsächlich ein Wort von Gott, denn er wird nicht in das Grab seiner Väter zurückkommen. Und dieses Unglück ereilte ihn, als er wenig später dann einem Löwen zum Opfer fiel. Und wir fragen uns, wie kann das sein? Warum passiert so etwas und warum steht das in der Bibel? Ich glaube, es spielt eine Rolle, dass wir Menschen sind. Wenn man sich vorstellt, da ist ein Prophet in Bethel und der Jerobeam, der hat es bestimmt nicht leicht gehabt. Anfeindungen, Widerstände, Drohungen könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und dann kommt ein Prophet aus Samarien, aus der geistlichen Heimat sozusagen, in der er noch verwurzelt ist, und da stelle ich mir vor, ist der Wunsch groß geworden, mit dem möchte ich reden. Ich möchte mal mit jemandem nicht streiten müssen, sondern uns gegenseitig aufbauen und stärken, und möchte mal ein Wort von Glaubensbruder zu Glaubensbruder reden. Und dann fängt man an, ja, wie kann denn das sein? Geht hin und dann erzählt er ihm, ich darf eigentlich gar nicht. Und dann hat er irgendwie so in sich das Weltbild ein bisschen verdreht und kann es denn so schlimm sein, kann Gott es so ernst gemeint haben? Und dann ist er mitgekommen und hat ihn überredet und es war nicht so. Es war ein tödlicher Irrtum. Beide sind in diesem tödlichen Irrtum gefangen gewesen. Und das war also ein Zeichen dafür, wie eben halt es passieren kann. Jakobus spricht es an. Ganz am Anfang schreibt er: Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht niemanden, sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irret euch nicht. Irret euch nicht, meine Brüder. Das heißt, es gibt einen Wunsch, eine Versuchung sozusagen, und davon wird man, wie er hier schreibt, gereizt, gelockt. Und dann passiert etwas und man gibt ihr nach und dann entsteht daraus die Sünde. Und wenn man da nicht aufpasst, kommt davon der Tod. Beispiele davon, könnte ich mir vorstellen, sehen wir auch in David und der Geschichte mit Bathseba. Er steht auf seinem Haus, auf dem Dach, und sieht eine schöne Frau in wenig bekleidetem Zustand. Er dachte vielleicht, ach, nur mal ein paar Worte mit ihr reden vielleicht. Vielleicht nur mal, ja, wie das so ist. Sie ist zwar verheiratet, wie er dann auch später erfährt, aber Wort, so ein bisschen gesprochen, das kann ja nun nicht verboten sein. Ja, und dann kommt man dazu, dass man sich näher kommt und plötzlich entwickelt sich etwas, was einen aus den Händen entgleitet. Da plötzlich, stelle ich mir vor, hat man nicht mehr hören wollen, was man von Gott über die Ehe vernommen hat. Hat nicht dran gedacht oder nicht dran denken wollen sogar. Außerdem war ihr Mann ja ein Ausländer. Vielleicht spielt das ja auch noch eine Rolle in der Bewertung dessen. Und dann passiert es. Wir erleben es als eine Warnung auch, was Paulus hinsichtlich des Geldes sagt. Er schreibt im 1. Timotheus 6, die aber, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Böse ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Mit vielen Schmerzen durchbohrt. Aber es fängt so drastisch nicht an. Es ist ein Prozess, der sich entwickelt. Und nun kommen wir zu dem Thema, oder sieh mir das zu dem Kern des Themas, nämlich wenn der Sachverhalt so ist, dann sind wir manchmal überrascht und fragen uns, wie kann es so weit kommen? Die Antwort ist, es gibt meistens Anzeichen. Zeichen. In der Chemie wird dafür etwas gebraucht, was man Indikator nennt. Das ist etwas, da hat man also eine chemische Substanz. Am besten zeige ich euch das mal. Herbert ist mein Assistent heute. Und zwar, ich habe drei Fläschchen mitgebracht. Da sind drei Flüssigkeiten drin. Alle sind sie schön durchsichtig. Das eine ist Phosphorsäure, aber nur 30%. Das andere ist Natronlauge. Und das andere ist Wasser. Wir wollen das nun herausfinden. Wir wollen nun wissen, was das ist. Und nun machen wir eine Probe, ein Experiment. Eine Frage stellen wir. Und Die Fläschchen wird Herbert gleich aufstellen. Und was wir dazu verwenden, ist ein Indikatorpapier. Das soll sich verfärben, je nachdem, was das für eine Flüssigkeit ist. Das heißt, ich habe eine Frage, ich nehme etwas her, eine Überlegung, ein Experiment, in dem Falle nehme ich her dieses Papier und mache ein Experiment und dann habe ich die Antwort. Herbert, walte deines Amtes. Egal. Es hat sich verfärbt. Und nun wollen wir wissen, was das ist. Herbert, was haben wir da?
Weiß ich nichts.
Ich würde sagen, hier in dem.
Das ist blau. Blau ist nicht beschrieben, ne?
Blau ist nicht beschrieben.
Also 11.
11.
Oh, 12. 12.
12. Das hat einen pH-Wert von 12. Wir haben also jetzt die Natronlauge erwischt. Das nächste Fläschchen. Wir sehen, es passiert gar nichts. Das heißt, hier ist es das Wasser. Beziehungsweise, das kann man noch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall pH-neutral. Und nach dem Vorwissen ist es das Wasser. Das genau. Rot. Und die Farbtafel sagt?
Eins oder zwei.
Das ist bei 30%iger Phosphorsäure ein zu erwartender Wert. Dankeschön. Das heißt, wir haben eine Frage gestellt und eine Antwort erhalten. Indikator, das erinnere ich mich noch, das musste ich abfragen im Lateinischen, kommt von dem Lateinischen indicare anzeigen. Also das zeigt etwas, das Papier zeigt etwas an. Unser Glauben, was aus uns passiert, gibt auch Zeichen von uns. Und wenn wir diese Zeichen verstehen, dann sagen sie etwas über das, was in uns drinne ist. Darüber, ob es Säure, Lauge oder Wasser ist. Wir fragen uns zum Beispiel bei manchen Dingen, wieso steht es da? Eine Geschichte, Josef und Ruben. Beides sind Söhne von Jakob. Josef aber, wir wissen, es wurde nach Ägypten verkauft, kam dabei in die Obhut des Potiphar, eines hohen Beamten der ägyptischen Regierung, sage ich einmal. Und seine Frau, also von Potiphars Frau, hatte auf den schönen jungen Mann ein Auge geworfen und versuchte ihn nun tatkräftig, ich sag mal, für sich zu gewinnen. Und Josef sagte, das kann ich nicht tun, weil ich Gott fürchte. Und von Ruben hat sich mit seinem Vater überworfen, weil er sich eingelassen hat mit Bilha, das war dann der Nebenfrau seines Vaters. Es zeigt etwas aus, dass es ein Verständnis gibt über die Ehe, über das Verstehen von Mann und Frau, über das Zusammenleben und wie Gott das geregelt haben will. Josef beweist hiermit, dass diese Prinzipien in ihm tief verwurzelt sind und ihn prägen. Ruben hat, wenn ich mich recht erinnere, sein Erstgeburtsrecht darum verloren, um dieses Geschehnissen. Und Josef ist aufgestiegen und ist einer der großen Leute in Ägypten geworden und zum Retter der gesamten Familie. Wir finden etwas anderes in der Apostelgeschichte. Da gibt es in Samarien Gläubige und die haben den Heiligen Geist noch nicht bekommen. Und daraufhin kommen Apostel von Jerusalem nach Samarien und legen den Gläubigen die Hände auf und sie empfangen daraufhin den Heiligen Geist. Und einer, der in der Gemeinde in Samarien war ein ehemaliger Zauberer, Simon. Und von dem heißt es, als aber Simon sah, dass durch das Handauflegen der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, er den Heiligen Geist empfängt. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, die Gabe Gottes durch Geld erlangen zu können. Du hast weder Teil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Tue nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag des Herzens vergeben werde. Das heißt, was da geschehen ist, ist eigentlich nur simpel. Da kommt einer und bittet etwas, eine Vollmacht zu haben. Das Interessante ist, es zeigt etwas. Ein Indikator war diese Frage. Sie zeigt etwas über den Zustand des Herzens von diesem Simon. Und das hat Petrus richtig verstanden und ein großes Problem in seinem Glaubensverständnis aufgezeigt. Das heißt also, auch wir sehen manchmal Anzeichen und wenn wir sie richtig deuten, dann geben sie uns Aufschlüsse, vielleicht über eine mögliche Gefahr, in der ein Bruder oder eine Schwester oder eine Gemeinde sich befindet. Aber es kommt auf die Farbtafel drauf an. Was will ich damit sagen? Herbert hat ja eben diese kleine verwendet, das ist mir zu umständlich. Ich nehme einfach mal diese hierher. Das sind so ein paar Striche, die habe ich dahin gemalt, das passt dann auch ganz gut. Rote, blaue, braune, gelbe, wenn ich denn hier etwas anlegen würde, zum Beispiel hier, dann ist es jetzt in der Mitte basisch geworden, statt eigentlich Säure, was ja rot gewesen ist. Ja, und wenn man natürlich den falschen Maßstab anlegt, kriegt man dann falsche Ergebnisse. Oder ganz schlimm, sag ich mal, ist es, wenn ich diese Farbtafel verwende, die ein bisschen chaotisch ist. Das hätten meine Kinder mit 3 Jahren gemalt haben können, so quer, kreuz und Kissen. Dann ist das also klar. Warum sage ich das? Spielt schon eine Rolle, welchen Maßstab ich verwende, um die Zeichen zu deuten, die ich sehe. Es ist grundlegend wichtig. Wenn ich die falsche wähle, dann kriege ich ein falsches Ergebnis. Ich erinnere mich noch an das Sprichwort, was gesagt wurde, als es um den Bau, ich glaube, des Doms ging, wo im Mittelalter Leute Spenden gesucht haben. Und da gab es denn diesen Satz, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Ja, das ist die falsche Tafel und pervertiert im Grunde genommen die Gedanken, die im Glauben sind. Aber hüten wir uns, wenn wir etwas beurteilen und die falsche Tafel nehmen, können wir genauso dem Irrtum erliegen. Es gibt berühmte Beispiele von Anzeichen, aber auch gute Anzeichen. Indikatoren. Da heißt es, ein neues Gebot, sagt Jesus, gebe ich euch, liebet einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander lieben. Und nun kommt es, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Erkennen, das ist etwas, was etwas anzeigt, dass ihr meine Jünger seid. Wo wir das finden, finden wir etwas Gutes. Aber mit der falschen Tafel kann daraus etwas Schlimmes werden. Letztes Mal hatte ich von David Berg gesprochen, der Gründer der Kinder Gottes, einer Sekte ist, in den 60er Jahren. Und bei ihm gab es das geflügelte Wort Flirty Fishing und meint, dass eine Frau durch ihre Sexualität Männer dazu bewegen sollte, in die Organisation einzutreiben. Und nannte das eben halt die Liebe, die Gott fordert. Aber die Liebe, von der Jesus spricht, ist vollkommen anders und hat nichts damit zu tun. Wir wissen das, was mit Liebe gemeint ist. Die Liebe, steht im 1. Korinther 13, hat einen langen Atem. Sie ist gütig, sie eifert nicht. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht taktlos, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht zum Zorn reizen, sie rechnet das Böse nicht an. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sie freut sich an der Wahrheit. Sie trägt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und wenn wir das sehen, dann ist das ein Zeugnis für Jesus. Wenn wir das in einem Menschen sehen und in der Gemeinde sehen, dann ist das das Zeichen dafür, hier wirkt Gott. Nun, wir haben vorher gelesen, Gott versucht nicht, aber Gott prüft, um diese Zeichen offensichtlich zu machen. Das heißt, er macht einen Versuch. Wir lesen eine merkwürdige Stelle vielleicht im Richter, im 2. Kapitel ab Vers 22. Darum geht es, dass ein Resümee gezogen wurde, wie Israel zur Zeit der Richter aufgestellt war. Nämlich, wenn es ihnen gut ging, dann verließen sie Gott. Wenn es dann wieder schlecht geht, dann wandten sie sich ihm wieder zu. Und nun heißt es, Israel soll durch sie, das sind die Völker, die nicht vertrieben wurden, die nicht zu Israel gehörten, die anderen Göttern dienten. Israel soll durch sie auf die Probe gestellt werden, ob es daran festhält, den Weg des Herrn zu gehen, wie es seine Väter taten oder nicht. Das heißt, diese Völker konnten leben bleiben, damit Gott die Israeliten prüfen konnte, um zu zeigen, was wirklich in ihnen drin ist. Gott prüft. Und wir sehen, dass er das tut, auch an Hiob beispielsweise. Und das Zeichen, was Hiob gibt, ist, es gibt Menschen, die glauben nicht an Gott, weil sie durch ihn reich geworden sind, weil sie viel Segen bekommen haben, weil sie, große Vorteile haben, sondern sie glauben an ihn, weil er Gott ist, weil sie von seiner Person, von seiner Liebe und seiner Gerechtigkeit überzeugt sind. Und das reicht, unabhängig davon, ob ich davon Vorteile oder Nachteile habe. Ananias und Sapphira, wo vor kurzer Zeit Winfried drüber gesprochen hat, ist ein anderes Beispiel. Die Geschichte, dass ein Ehepaar ein Feld verkauft und nur einen Teil des Erlöses spendet, aber sagt, es sei das Ganze. Gott offenbart es durch diese Frage, die Petrus stellt, und das Gericht zeigt Gottes Antwort. Und auch wir haben den Auftrag zu prüfen. Wir sollen uns und die Gemeinde prüfen. Im 2. Korinther 13,5 heißt es, prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr unbewehrt seid. Wir sollen also wirklich uns die Kernfragen uns stellen. Hebräer 4,1. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch zurückbleibe, solange die Verheißung noch bestehe, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Der Zusammenhang muss ein bisschen erläutert werden mit zwei Worten. Erstens einmal ist es ein Auftrag, dass man sich nicht nur selbst prüft, sondern dass man auch in der Gemeinde prüft. Und zwar der Gedanke ist, es könnte jemand im Glauben Schaden nehmen und den Glauben verlieren. Die Stelle bezieht sich in den Kontext des Auszugs aus Ägypten in das neue Land, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie waren auf der Wanderung und wenn da jemand zurückbleibt, dann wird er sterben müssen, verhungern müssen oder verdursten. Achtet darauf, sagt er hier, dass keiner zurückbleibt. Dafür wird es aber Anzeichen geben, woran man das erkennen kann. Wir sollen das lernen und sollen das beherzigen, damit jeder von uns das erreichen kann. Ich habe mir Gedanken gemacht, was könnten denn für uns Zeichen sein? Frage vielleicht, wie empfinde ich oder was empfinde ich bei dem Gedanken an Gott und Jesus? Was bedeutet mir seine Nähe zu ihm? Wir lesen einmal, als David die Lade holte, dass er mit ganzer Hingabe vor dem Herrn tanzte. Voller Freude, dass die Lade nach Jerusalem kommt und damit Gott noch näher an ihm sein würde, als es schon gewesen ist. Haben wir diese Freude? Im 1. Petrus lesen wir im Vers 8 bis 9, ihn habt ihr, also Jesus, nicht gesehen und dennoch lieben wir ihn. Ihr seid auch jetzt, ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt mit unsagbarer, von himmlischer Herrlichkeit verklärten Freude, da ihr das Ziel des Glaubens erreicht, euer Heil. Ihr jubelt mit unsagbarer, von himmlischer Herrlichkeit verklärten Freude. Ist das bei uns so? So wie er das bei den Brüdern damals schreibt? Wenn nicht, müsste man vielleicht überlegen, dass man dem nachgeht. Oder eine Frage, wie es mit unserer Liebe ist. Eine Stelle im Grunde genommen, die mich immer tief bewegt, ist Paulus. Und wenn es also darum geht, Geschwister zu grüßen, es zeigt die unfassbare Verbundenheit, die er mit jedem Einzelnen hatte. Grüße die Schwester Phoebe aus Kenchrea und den Priscilla, den Aquila, den Implitus, den Stychus und so weiter. Wenn man alles das liest, im Römerbrief, im 16. Kapitel, die hat er alle gekannt und das waren Menschen verschiedener Gemeinden, die er grüßen lässt. Würden wir so auf Anhieb alle die Namen zusammenkriegen, die in dieser Gemeinde als Glieder sind? Ja, das war Paulus wichtig. Und das zeigt die tiefe Verbundenheit und den Ausdruck der Liebe. Es geht auch anders. Die Gemeinde von Laodicea ist uns ein. Ein Beispiel, ihr seid lau. Wenn ihr doch kalt oder heiß wäret, ihr seid lau. Und sie haben das nicht einmal gemerkt. Und ich werde euch ausspucken aus meinem Mund, sagt Jesus über diese Gemeinde. Ja, bin ich bewährt? Was sollen wir tun? Wir müssen uns ehrlich fragen. Wenn wir mit uns, wir haben manchmal Vorurteile und sagen, ich bin ja so schlecht. Oder ich bin der Größte von mir aus. Auch das kommt vor. Ich erinnere mich, dass ich einmal abends Appetit hatte, Hunger hatte. Auf ein Stück Schokolade. Ja. Und da habe ich mir überlegt, ja, hole ich mir ein Stück Schokolade oder das trockene Brötchen, was vom Frühstück übrig geblieben ist. Ich hatte also dann bei dem Gedanken an dem trockenen Brötchen gar keine Lust mehr und da wusste ich, es war nicht der Hunger, es war der Appetit. Wir müssen ehrlich fragen. In dieser wenn wir fragen, wie wir das machen sollen, müssen wir ernsthaft mit uns umgehen und mit der Gemeinde umgehen. Es ist, sag ich mal, ein schwerer Prozess. Jesus spricht davon, wer überwindet. In den Briefen an die Gemeinden in der Offenbarung, Ephesus, Smyrna und Pergamos, wer überwindet, wird von dem Baum des Lebens essen. Dem wird der zweite Tod keinen Schaden zufügen und so weiter. Es ist ein Kampf. Es wird nicht leicht sein, aber wir haben große Verheißungen. Nämlich Gott stützt uns dabei. Und damit will ich jetzt schließen mit dem Vers, der sich in Judas 24 und 25 befindet. Judas schreibt, dem einem Gott aber, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren und euch untadelig und voll Freude vor seiner Herrlichkeit treten zu lassen. Ihm, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, rettet, gebührt die Herrlichkeit, Hoheit, Macht und Gewalt vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.